Herr Grieb, ist Frankfurt eine Gründerinnenstadt für Sie?
Guten Morgen. Ja, Frankfurt ist eine Gründer- und Startup-Stadt, aber wir sind noch auf einem Weg, noch eine bedeutendere Gründer- und Startup-Stadt zu werden. Wir wissen, die Konkurrenz schläft nicht weltweit. Kümmern sich viele um Startups, wollen Startups in ihre Städte und Regionen holen. Und so haben wir natürlich hier auch noch einiges zu tun.
Frankfurt ist bekannt als Bankenmetropole, Verkehrsknotenpunkt und Messestandort, aber auch als Gründerstandort. Und was hat das mit dem Handel zu tun? Genau darum geht es in dieser Folge von Handel Insight, dem Podcast des Handelsverbandes Hessen. Ich bin Funda Barkan, euer Podcast-Host heute, und ich spreche mit Bernhard Grieb, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Frankfurt, über die Startup-Szene in Frankfurt, über Chancen für Gründerinnen und Gründer und über Impulse, die davon auch für den Handel ausgehen. Herr Grieb, Sie haben uns nun schon Ihre Einschätzung zur Stadt gegeben, aber hier bei Handel Insight interessieren wir uns auch für Ihre persönlichen Erfahrungen, also für die persönlichen Erfahrungen unserer Gäste. Haben Sie schon mal selbst gegründet, also persönliche Experiences gemacht?
Tatsächlich nicht. Allerdings hatte ich schon die ein oder andere Idee, wo ich immer wieder mal dachte, das wäre eigentlich eine Gründung wert oder das wäre ein Startup. Und ich stehe eben schon seit sehr vielen Jahren auch an unterschiedlichen Standorten, auch zu unterschiedlichen Branchen und ganz verschiedenen Programmen, Acceleratorprogrammen im Austausch und habe das Thema Existenzgründung auch schon sozusagen von den Kleingründungen bis hin auch zu großen Startups die letzten Jahre immer wieder begleitet, mit verschiedenen Partnern auch zusammengearbeitet. Und von daher denke ich, dass ich die Szene schon auch ein bisschen kenne. Und natürlich ist es sicherlich nochmal was anderes, wenn man selbst gründet, aber was nicht ist, kann ja noch kommen.
Das stimmt, ja. Sie haben ja auch einen Background als Wirtschaftsingenieur, habe ich gelesen. Kamen Sie da nie auf die Idee, irgendwas damit zu machen?
Naja, also es kommt immer ein bisschen drauf an. Wirtschaftsingenieur ist ja auch so ein bisschen alles und nichts. Man ist ein halber Ingenieur und ein halber BWLer. Und von daher ist man vielleicht nicht unbedingt der perfekte Erfinder. Also zumindest hat es in meinem Fall so noch nicht zugetroffen. Meine Ideen, die ich bisher hatte in Richtung Gründung, gingen eigentlich auch eher so in Richtung irgendwelchen Plattformen oder irgendwelchen serviceorientierten Dingen. Aber auch da braucht man ja auch den passenden Partner dann. Und wie gesagt, hatte ich einfach auch noch zu viele andere spannende Aufgaben als Wirtschaftsförderer, so dass ich bisher noch nicht den Reiz verspürt hatte zu sagen, okay, jetzt steige ich aus und gehe selber als Gründer sozusagen an den Start.
Ja, aber ich höre raus, Sie hatten dann also auch Interesse an Handel, ja, wenn ich das mit Plattformen verstehen kann.
Absolut. Also ich meine, was einen natürlich immer wieder auch beschäftigt, wenn man so schaut, wie unsere Handelswelt heutzutage funktioniert, dann läuft es ja auch sehr viel mit amerikanischen Plattformen, auch der asiatische Raum nimmt da mehr zu und die Händler leiden ja auch teilweise darunter. Und einerseits merkt man ja, dass das viele Leute auch betrifft und viele dann auch immer sagen, ja, ich würde ja gerne, aber und so weiter und so fort. Und ich denke schon auch, dass die Kombination auch der Beratung, der Kompetenz, die im Handel steckt und vor allem auch die Nähe und die schnelle Verfügbarkeit durchaus Vorteile sind, die noch nicht optimal ausgespielt sind.
Mhm. Darüber, wie wir auch diese Ängste für Gründerinnen und Gründern oder Menschen, die Idee haben zu gründen, nehmen können, können wir ja gleich nochmal sprechen. Aber erstmal zurück zu Frankfurt. Wir haben ja jetzt drüber gesprochen, Frankfurt möchte Gründerstandort werden oder wächst als Gründerstandort. Wo steht die Stadt im Vergleich zu anderen deutschen Städten? Also wenn man an Gründerstandorte denkt, dann denkt man doch eher an Hamburg, München und Berlin, oder?
Es kommt wahrscheinlich ganz drauf an, wen man fragt. In der Tat ist es natürlich so, dass Berlin und München die letzten Jahre sich hier sehr stark nach vorne gepusht haben. Dort gibt's entsprechende Startup-Aktivitäten, auch finanziell teilweise, gerade auch in München, sehr stark unterstützt. Wir sehen aber, dass Deutschland insgesamt ja als föderaler Staat und auch von Bundesseite, was das Wirtschaftsministerium angeht, auch immer sehr stark darauf gesetzt wird, dass es nicht zentral nur an ein, zwei Orten passiert. Und so haben wir jetzt ja auch jüngst diese Factory-Vergabe der Fördermittel, also wo eben bewusst Startup Factories in Deutschland ausgewählt wurden und wo Frankfurt ja auch als mit einem starken Konzept für die gesamte Region, da ist auch neben Frankfurt noch Darmstadt und Mainz mit dabei, eben mit der Futury ein Zukunftsprojekt bekommt, das das ganze Thema Startups in der Rhein-Main-Region natürlich nochmal stark pushen wird. Und das ist genau den Weg, den wir brauchen. Sie hatten das vorher auch schon mit der Zentralität angesprochen. Ich sage eben immer auch, Frankfurt ist für mich die best connected city. Wir haben kurze Wege, das stimmt sowohl, wenn man zu Fuß unterwegs ist in der Innenstadt, aber auch eben zum Flughafen in die Welt hinaus gibt es keine andere Stadt in Deutschland oder Europa, die diese perfekten Verbindungen darstellt. Und wir haben auch Vorteile, was das Thema digitale Anbindung angeht. Und von daher sollten wir die noch stärker ausnutzen und auch damit die Startups überzeugen, dass sie hier bleiben oder hierher kommen.
Dann finde ich es ja auch noch wichtig, dass wir ehrlich über die Herausforderungen sprechen. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was Frankfurt alles bietet oder warum Frankfurt sich eignet als Gründungsstandort. So, es gibt aber auch noch Punkte, die eher gegen eine Gründung sprechen, gerade im Handel. Zum Beispiel sind das bezahlbare Flächen, wenn man stationär gründen möchte, oder das Thema Finanzierung. Viele gerade junge Menschen fühlen sich hier ja im Stich gelassen. Helfen Sie da als Wirtschaftsförderung? Beziehungsweise wie gehen Sie solche Probleme konkret an?
Absolut, ist genau unsere Aufgabe, auch als Wirtschaftsförderung dort zu unterstützen, wo eben der Markt nicht von selber funktioniert, beziehungsweise Dinge nicht so einfach in Gang kommen ohne Unterstützung. Und wir schauen da eben immer auch sehr stark drauf, dass es um Anschubfinanzierung beziehungsweise eine Förderung zur Selbsthilfe oder dann für jemand, der unternehmerisch tätig sein will, dann eben auch zur Selbstorganisation beiträgt. Denn selbstständig bedeutet ja, dass man selbst und ständig arbeiten möchte oder sich zumindest selbst und ständig seinem Wunschthema widmet und wirtschaftlich erfolgreich ist. Und das heißt, da kann eine Förderung, eine Unterstützung nicht permanent das Ziel sein. Ansonsten läuft aus unserer Sicht etwas falsch. Aber natürlich Dinge in Gang zu bringen, die nicht so leicht von selbst funktionieren, ist absolut unsere Aufgabe. Und Sie haben es angesprochen, gerade im stationären Einzelhandel haben wir natürlich auch Mietpreise oder überhaupt die Frage der Verfügbarkeit, die nicht so ganz einfach sind. Wir als Wirtschaftsförderung können da natürlich jetzt auch keine Wunder wirken. Aber wir setzen dort an, wo wir Möglichkeiten sehen und wo es auch Optionen gibt. Das ist zum Beispiel das Thema Leerstand. Wir alle kennen das. Man läuft durch die Stadt oder durch seinen Stadtbezirk und kennt den einen oder anderen Laden oder das ein oder andere Lokal, das eben leer steht. Und was wir hier machen, ist, wir erfassen das, wir gehen auf die Eigentümer zu. Das ist auch gar nicht so einfach. Das sind manchmal auch Leute, die sitzen im Ausland sogar oder sonst irgendwo, sind nicht so leicht erreichbar. Manchmal sind es auch irgendwelche Erbengemeinschaften oder andere Unternehmensverstrickungen oder Unternehmenskonstrukte, die eben nicht so leicht ansprechbar sind. Wir gehen auf die zu und haben die Möglichkeit, eben durch den städtischen Zugang auch zu erfahren, wer der Eigentümer ist. Wenn die Eigentümer nicht mit uns kooperieren wollen oder uns nicht antworten, dann können wir natürlich nichts tun, aber es antworten uns einige und wir haben eben auch ein Portal, bei dem man auch einen Leerstand melden kann und sagen, hier, ich habe da einen Leerstand gesehen, ich interessiere mich dafür, und dann kann man eben auch direkt von uns das Feedback bekommen. Ja, wir wissen, wer das ist, der ist noch verfügbar. Manchmal sieht es auch nur so aus, als ob es ein Leerstand wäre. Da wird da schon umgebaut oder ähnlich. Oder es wartet auf eine Umnutzung. Das sind ja auch rechtliche Verfahren, die dann laufen und ähnliches. Aber grundsätzlich ist das zum Beispiel ein Ansatz, dass wenn jemand sagt, hey, ich könnte mir vorstellen, auch hier an den einen oder anderen Leerstand oder gucken, was gibt es an Optionen, da hilft auf jeden Fall die Wirtschaftsförderung. Das ist mal eine Maßnahme. Eine andere Maßnahme ist natürlich Geld. Also man braucht natürlich oft auch Geld, gerade auch wenn es um solche stationären Geschichten geht. Denken wir an die Einrichtung von so einem Geschäft oder von einem Café oder was auch immer. Und da haben wir eben den Gründerfonds. Das ist sozusagen die Möglichkeit, dass man ein vergünstigtes Darlehen bekommt und eben auch die Sicherheiten. Oft ist das Problem, dass man nicht genug Eigenkapital hat und dann auch keinen Kredit von der Bank bekommt. Und dementsprechend hilft eben dieser Gründerfonds, dass man bis zu 100.000 Euro eben auch Bürgschaft bekommt. Ja, 10.000 Euro wäre jetzt nicht so überragend, aber bis zu 100.000 ist jetzt natürlich auch kein Riesending. Aber wenn man überlegt, damit kann man schon das ein oder andere.
Schon eine anbringen. Ordentliche Unterstützung, also gerade im Handel. Ich habe jetzt aber noch einen anderen Punkt. Also ich denke gerade an einen Laden, der mir besonders gut gefallen hatte. Vor 2 Jahren in Frankfurt ein Pop-up mitten an der Hauptwache hinter der Katharinenkirche. Und das waren 2 Jungs in meinem Alter, die halt diesen Laden aufgemacht haben. Lief auch super gut, war aber von Anfang an nur als Pop-up gedacht. Die sind dann, nachdem das Pop-up zugemacht hat, nach Hamburg weitergezogen. Unter anderem, weil sie der Meinung sind, dass Frankfurt nicht das richtige Publikum für ihren Laden hat. Und da kam bei mir die Frage auf, ob wir in Frankfurt ein Imageproblem haben, weil eigentlich ist Frankfurt cool. Wir haben viele junge Leute. Die Zeil ist eine der am meisten frequentierten Einkaufsstraßen Deutschlands. Was ist unser Problem?
Ich kenne jetzt diesen Laden nicht oder die Zielgruppe, die ansprechen, deswegen tue ich mir jetzt schwer. Das müsste ich mir dann vielleicht nochmal genauer anschauen.
Also es ging halt um Musik und Streetwear, ne?
Okay. Also. Ja, gut, das kann natürlich sein, dass vielleicht zu so einem speziellen Thema andere Städte dann da nochmal anderes bieten. Oft ist es ja auch so eine persönliche Einschätzung. Aber ich würde schon auch sagen, dass wir in Frankfurt eine sehr vielfältige Zielgruppe haben, eine sehr internationale Zielgruppe von jung bis alt. Und es gibt ja auch die verschiedenen Standorte, wie Sie es gesagt haben. Also wir haben die Zeil, wir haben auch die Goethestraße. Das hatte ich gerade kürzlich in einem anderen Thema, als wir die Fashion Lounge hatten. Und in der Goethestraße sind von vielen sehr hochwertigen Labels, die werden teilweise die besten Umsätze deutschlandweit gemacht. Und ja, auch der Flughafen ist eine Möglichkeit, wo man sagt, dort sind sehr viele Leute, die umsteigen, sei es vom einen Flugzeug auf ein anderes oder vom Flugzeug in die Bahn. Und auch da hat man natürlich das Potenzial, Zielgruppe zu erreichen, die ich so geballt in dieser Form an keiner anderen Stelle in Deutschland bekommen kann. Und von daher, denke ich, muss man sich das immer genau anschauen, aber auch letztendlich liegt natürlich jeder selbst das fest. Es wäre interessant, vielleicht mit den beiden nochmal zu sprechen, wie es jetzt dann tatsächlich in Hamburg ist, ob sie da den Ort gefunden haben, den sie wollen, oder ob man sie nicht doch nochmal für Frankfurt begeistern können.
Weil also ich fand's gut, ja.
Ja, weil ich denke wirklich auch, dass wir hier eine sehr vielfältige und große Zielgruppe haben, absolut.
Absolut, ja. Dennoch denke ich, dass das große Thema dahinter das Imageproblem Frankfurt so ein Stück weit ist. Ne? Wir haben ja mittlerweile ein Stadtmarketing, das war ja lange nicht so. Aber da wäre meine Frage jetzt trotzdem nochmal, wie arbeiten Sie mit dem Stadtmarketing in der Hinsicht? Weil es geht ja schon darum, Frankfurt einfach als Gründungsstandort auch attraktiv zu machen und auch so darzustellen. Heute ist ja Marketing einfach alles.
Ganz klar. Also das Stadtmarketing, und wir arbeiten sehr eng zusammen. Das Stadtmarketing ist ja beim Wirtschaftsdezernat angedockt. Auch wir als Wirtschaftsförderung, wir sind zwar eine eigene GmbH, aber wir sind von unserem Aufsichtsrat her und auch von der Zuständigkeit, wir bekommen ja auch unsere Gelder über das Wirtschaftsdezernat. Von daher sind wir da sehr eng in der Abstimmung. Beim Stadtmarketing ist es jetzt momentan so, dass die auch sehr stark auf das Innenmarketing im Moment noch sitzen. Also das heißt, wie vermarkten wir Frankfurt für die Frankfurter? Wie vermarkten wir Frankfurt auch für die Region? Man sieht es jetzt zum Beispiel auch mit sowas wie mit dem Rooftop Day, wo man sagt, hey, es gibt doch eigentlich in Deutschland keine andere Stadt, die so coole Rooftops hat. Also lass uns das vermarkten und daraus was machen. Und auch für die Stadtteile, wir arbeiten ja auch in den Stadtteilen mit unserem Stadtteilmanagement und der Gewerbeberatung sehr stark mit dem Stadtmarketing zusammen. Und ich denke, der nächste Schritt, der jetzt kommen muss, und da sehe ich uns als Wirtschaftsförderung natürlich dann auch nochmal stärker in der Pflicht, ist die Kommunikation nach außen. Also eine deutschlandweite und natürlich auch eine internationale Kommunikation, da muss man sich natürlich auch fokussieren, weil Marketing kostet auch Geld, das wissen wir auch. Und da muss man natürlich auch gucken, dass man genau dort bei den Zielgruppen ansetzt, wo man hin will. Ich sehe einfach Frankfurt auch als Service-Metropole, wenn wir schauen, was haben wir hier für Unternehmen, egal ob das die Banken sind, ob das die Versicherungen sind, ob das die Consultings sind, ob das alles rund um den Flughafen ist, aber auch die Industrieunternehmen, die wir hier haben, die durchaus bedeutend sind, setzen sehr, sehr stark auf Industry as a Service oder Smart Industry. Da geht es ja auch oft um Dinge, die sehr serviceorientiert sind, die tech-orientiert sind. Und von daher glaube ich, dass wir da man braucht für ein Produkt ja auch immer genug Inhalte, also an Inhalten fehlt es uns nicht, sondern wir können im Prinzip als ein Standort, der Zukunft ausstrahlt, kurze Wege eben hat, best connected ist, hier glaube ich auch noch mehr internationales Publikum erreichen.
Absolut, ja.
Und da braucht es natürlich eine entsprechende Kampagne, die langfristig ist, die durchschlagend ist, die eben auch mit genügend Partnern läuft. Und das haben wir auch als Wirtschaftsförderung durchaus auf unserer Agenda, hier die nächsten Monate und Jahre aktiv zu werden. Und ja, sind wir natürlich froh über jeden, der dazu beiträgt und das genauso sieht.
Genau. Aber wie gesagt, wir sollten nicht vergessen, dass es halt eben nicht nur ein Service-Standort ist, sondern eben auch ein Handelsstandort, ne, mit der Messe und der Zeil als meistfrequentierte Straße. Also wir haben eine belebte Innenstadt und wir sollten das Potenzial auch in der Hinsicht nutzen, I guess, um den Handel hier zu unterstützen.
Ist ja immer ein bisschen die Frage, wie weit man das Thema Service auslegt. Natürlich ist, also für mich ist gerade auch sowas wie eine Messe ist natürlich Handel, aber auch bei Messen sehen wir, das geht ja auch viel mehr in so einen Festivalcharakter. Die Leute wollen was erleben, die Leute kommen auch sehr oft nach Frankfurt für irgendwelche Konzerts oder Events. Man geht vielleicht shoppen oder ich kenne das auch, dann gehen die Leute zum Einkaufen, schauen sich ihr Hochzeitskleid oder ihren Anzug an, probieren den, dann muss noch mal was geändert werden und dann wird es ihnen damit hinterhergeschickt. Ja, also das heißt, ich habe zwar natürlich Handel, aber am Ende ist es sehr stark halt mit Service verbunden, weil damit kann ich die Leute auch beeindrucken. Wenn ich einfach nur ein Produkt will und ich weiß genau, was ich will, dann wird es halt oft auch im Internet bestellt, weil das sozusagen der schnellste Weg ist. Aber es geht ja auch darum, die Leute irgendwie dahin zu bringen, dass sie überhaupt Dinge vielleicht auch kaufen, die sie vorher noch gar nicht wussten, dass sie die haben wollen oder dass sie inspiriert werden und Ähnliches. Also auch da sehe ich eine starke Verknüpfung. Wir haben zum Beispiel auch da ein Projekt, das sich Smart Retail nennt, wo wir eben genau das ansprechen, die Zukunft des Handels, die Verbindung von dem Thema Online mit Offline. Wie bekommen wir da auch zukünftige Projekte und gute Geschäftsmodelle hin? Sind wir auch wieder ein bisschen beim Thema Startup und neuen Ideen. Und da haben wir eben mit Smart Retail auch sozusagen ein Unterstützungsprogramm beziehungsweise eine Auszeichnung, wo wir anbieten.
Genau, da sind wir ja auch mit dabei. Letztes Jahr hatte da ja auch ein spannendes Unternehmen namens Taylor Wine gewonnen. Das war letztes Jahr, ne?
Ja.
Genau, da haben wir übrigens auch einen Artikel mit, also ein Interview geführt mit den beiden Gründern, sowohl im Podcast Handel Digital als auch im Magazin Handel Insight. Also für unsere HörerInnen, hört euch das an, sehr spannend.
Ich nutze sofort die Gedankenpause, weil wir bei den gemeinsamen Projekten waren. Also das ist natürlich immer schön, wenn man einfach sieht, man kann auch mit Partnerschaften, mit Allianzen kann man immer mehr erreichen und als alleine. Und da ist natürlich total aktuell momentan unser Frankfurter Gründerpreis, wo wir ja auch zusammenarbeiten. Mhm. Und wir haben dieses Jahr extra Kategorien eingeführt, weil wir eben sagen, es ist etwas anderes, ob du eine Plattform gründest, mit der du vielleicht international durchstarten willst oder ob du ein Social-Startup hast oder eben ein Handelsgeschäft oder ein Café, was dann oft auch eine sehr lokale Ausrichtung hat. Und so haben wir drei Kategorien eingeführt. Das heißt, man kann sich bewerben.
Können Sie die auch nochmal nennen?
Ja, sehr gerne. Ja. Also die Kategorie Local ist eben genau darauf fokussiert, dass wir sagen, es ist ein Angebot, das wahrscheinlich physisch ist in Frankfurt, eben ein Laden, ein Café, was auch immer, wo ich hingehen kann, wo ich eine physische Anlaufstelle habe. Das ist quasi die Kategorie Local. Dann haben wir die Kategorie Innovation, wo es eben auch darum geht, dass ich ein innovatives Produkt, etwas an den Markt bringen will, eben auch gerne mit einer internationalen Ausrichtung. Und dann haben wir noch die dritte Kategorie Impact, wo ich eben auf eine oft langfristige Wirkung hinarbeite. Das kann etwas Positives für die Gesellschaft sein. Das kann das Thema Klima oder Umwelt betreffen. Das kann eine technologische Sache sein, die heute einfach noch nicht reif ist, aber die Welt verändern kann im positiven Sinne. Also wo man einfach was bewegen will, was aber dann auch nicht unbedingt nur für Frankfurt relevant ist, sondern eben auch weltweit. Was alle auszeichnen sollte oder was sozusagen die Bedingung ist, dass ich teilnehmen kann, ist, dass es eben ein Unternehmen, eine Gründung aus Frankfurt ist und die noch relativ jung ist, also maximal 2 Jahre alt, aber wir lassen auch Übernahmen zu. Also wenn jemand jetzt zum Beispiel...
Also Nachfolge.
Genau, Nachfolge, wenn jetzt zum Beispiel jemand das Geschäft seiner Eltern übernommen hat oder auch einfach neu eingestiegen ist, ein Unternehmen übernommen hat, dann kann er oder sie sich genauso bewerben und sein neues Konzept sozusagen einbringen. Und wir freuen uns hier noch, bis zum 8. August sind die Bewerbungen noch möglich unter frankfurt.business.
Absolut, ja. Bewerbt euch. Wir sind auch Teil der Jury und freuen uns auf alle Einreichungen aus dem Frankfurter Handel, sowohl online als auch stationär natürlich. Also ich habe mich auch gefragt, warum eigentlich 2 Jahre? Ich weiß, das ist jetzt vielleicht so eine Detailfrage, aber es gibt ja zum Beispiel den Hessischen Gründerpreis, da sind es ja 5 und bei anderen ist es ja ähnlich. Gibt es dafür einen speziellen Grund?
Ja, es gibt dafür einen Grund, weil wir uns immer so aufstellen, dass wir sagen, wir wollen keine Doppelungen. Und es gibt eben durch das Programm Frankfurt Forward gibt's ein direktes Anschlussprogramm. Das heißt, wer ein Unternehmen, eine Gründung hat, die zwischen 2 und 5 Jahren alt ist, der kann sich direkt bei Frankfurt Forward bewerben, damit es nicht so kompliziert ist, kann man eben einfach unter frankfurt.business/awards gehen und auf unserer Homepage wird man dann entsprechend geguided. Bist du unter 2 Jahren mit deiner Gründung, geht's zum Frankfurter Gründerpreis. Hier wird eben mehr die Idee, ja, wirklich dieses, auch die Gründerpersönlichkeit ausgezeichnet. Bei Frankfurt Forward offiziell heißt das Startup of the Year. Das ist auch etwas größer, da kann man auch aus der Region heraus sich bewerben. Dort geht's dann eben auch, wenn man schon Ansätze hat, wo es vielleicht ein bisschen in Richtung Scale-up geht oder wo man eben auch einen Fokus hat, etwas langfristiger erfolgreich zu werden, dann kann man dort auch das gesamte Geschäftsmodell bewerten lassen und dort eben auch sehr attraktive Preise gewinnen. Und da ist es uns einfach immer wichtig, nicht zu viel parallel anzubieten, sondern die Dinge auch aufeinander aufbauen zu lassen. Und deswegen haben wir uns bewusst so entschieden.
Okay, ja, das ist natürlich sinnvoll. Der Frankfurter Gründerpreis ist ja schon mal ein guter Anfang, um als Startup sichtbar zu werden oder halt eben auch Frankfurt Forward. Also es sind ja nicht die einzigen Ansatzpunkte, die wir in dieser Stadt haben. Wo gibt es weitere Anknüpfungspunkte? Also gibt es Netzwerke oder Anlaufstellen, die Sie noch empfehlen können?
Ja, da gibt es ganz viele Dinge und ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit wir haben, aber also wir hatten ja zum Beispiel wir hatten ja die Futury angesprochen, die jetzt ja momentan gerade als Startup Factory durchstartet. Da geht es natürlich auch stark um Ausgründungen aus den Hochschulen, aus den Universitäten. Logischerweise auch. Wir haben aber zum Beispiel auch ein eigenes Gründerzentrum noch von der Wirtschaftsförderung, wo wir auch Kleingründungen und Einzelpersonen, die können auch aus der Arbeitslosigkeit oder aus einem bestehenden Arbeitsverhältnis herauskommen, kann auch aus einer Hochschule sein, ist ganz egal. Also da geben wir eben auch entsprechend Raum und auch über unsere Tochterunternehmen, die Compass Frankfurt GmbH, einen Beratungsservice, der kostenlos zur Verfügung steht. Und hier haben wir auch sehr, sehr neu jetzt in unserem Frankfurter Gründerzentrum den Game Hub angesiedelt, den wir eben auch mit dem hessischen Game Hub und Darmstadt gemeinsam umsetzen. Weil wir eben sehen, in vielen Branchen und in vielen Bereichen ist es für die Startups und die Gründer einfach toll, wenn sie auch jemand haben und andere, die im selben Umfeld sind. Sie hatten das vorher mit den beiden mit diesem Pop-Up angesprochen. Man fühlt sich dann vielleicht manchmal auch so irgendwo allein an der falschen Stelle, aber wenn man weiß, da gibt es irgendein Accelerator-Programm oder es gibt irgendwie einen Bereich in einem Gründungszentrum, wie das jetzt dort der Fall ist für das Thema Game, dann hat man auch direkt die Leute, die einen beraten können, die sich mit der Branche auskennen, die sich mit den potenziellen Kunden auskennen, mit Zulieferthemen und Ähnliches. Und so haben wir das bei ganz vielen anderen Themen. Es gibt das Tech-Quartier, was eben auch sehr zentral in Frankfurt gelegen ist, wo wir sehr stark mit den Themen Fintech, aber auch Impact-Themen sehr stark gespielt werden. Und es gibt zum Beispiel auch das Holm, also das House of Logistics and Mobility, direkt am Flughafen gelegen. Da können sich sämtliche Startups, die im Bereich Mobilität, Logistik unterwegs sind, bewerben und bekommen sogar für einen gewissen Zeitraum einen kostenlosen Space, wenn sie da erfolgreich sich bewerben und unterstützen. Also es gibt viele Angebote, es gibt auch viele Dinge, die dann temporär sind, beziehungsweise wo auch sozusagen Unterstützung durch weitere Awards oder Programme, zum Beispiel die Pitch, der Pitch Club oder auch die Sprungfeder. Also es gibt da ganz viele Wettbewerbe und Aktivitäten, eben auch durch Verbände, durch Kammern und so weiter, die alle auch zu finden sind auf unserer Homepage, auch bei eben der Wirtschaftsförderung und unseren Partnern, wo wir gerne auch drauf verweisen und verlinken. Und von daher sollte es eigentlich kein Thema sein, wenn jemand nach Frankfurt, an Frankfurt interessiert ist, beziehungsweise an Gründung, hier auch das passende Angebot zu finden.
Mhm. Eine Sache hätte ich da trotzdem noch anzumerken. Also für mich klingen all diese Namen auch schon allein sehr männlich besetzt. Jetzt ist laut Startup-Verband der Anteil der Gründerinnen, also Frauen, die gründen offensichtlich, bei lediglich 19%. Das ist schon sehr wenig. Gibt es hier genderspezifische Fördermöglichkeiten oder genderspezifische Ansätze, die Sie als Wirtschaftsförderung auch fahren?
Ja, also das ist nicht ein Frankfurter Problem, sondern das ist tatsächlich auch ein Thema, was wir deutschlandweit, wenn nicht sogar weltweit sehen, dass es bei dem Thema Female Founder noch einen Bedarf gibt. Wir haben ein spezielles Programm, das wir gerade aufbauen, wo wir auch eben in unserem Haushalt 200.000 Euro vom Magistrat zur Verfügung gestellt haben, um spezielles Female Founders auch Programm auch aufzubauen. Wir haben auch den Business Women's Day, der geht über das Thema Startup hinaus, wo es eben grundsätzlich um das Thema Female und Business geht. Wir sehen bei vielen Partnern, es gibt auch zum Beispiel noch die Jump-Initiative, die speziell sich auf Frauen bezieht. Und
mit denen arbeiten wir auch gerne mal zusammen.
Und auch, weil Sie gerade gesagt haben, es hört sich so männlich an, aber zum Beispiel wird das Tech-Quartier ja auch von einer Frau geleitet oder unsere Compass GmbH. Also es ist nicht so, dass sich da nur Männer tummeln, aber ich bin absolut auch der Überzeugung und sehe das auch immer wieder, wenn man die Pitches und die Einreichungen sieht, dass es durchaus noch mehr Frauen werden können. Und wir freuen uns natürlich auch hier beim Gründerpreis. Wir haben auch bewusst von den letzten Gründungen, wir haben geguckt, wo haben wir tolle Bilder und haben hier auch zwei Frauen auf unserem Hauptplakat als Motiv gewählt, weil sie so toll jubeln und einfach auch eine super Idee hatten und umgesetzt haben als Unternehmen. Also ich kann auch alle Frauen nur motivieren, hier mitzumachen und auch zu gründen. Von daher, wir freuen uns da über weiteren Zustrom.
Ja, ich frage auch deshalb, weil der Handel ist ja auch sehr weiblich. Mhm. Und ich meine, klar, also Handel oder Handelsgründungen begreifen sich vielleicht nicht als innovative Startups, aber anhand ihrer Beispiele sieht man ja, da gibt es viele Möglichkeiten anzuknüpfen und sich auch irgendwie sichtbar zu machen.
Und was sich ja auch immer mehr zeigt oder sich immer bestätigt, gerade auch wenn es jetzt vielleicht nicht so eine Kleingründung ist oder nicht irgendeine Nebenerwerbsgründung, da ist es sicherlich nochmal was anderes, aber Gründungen, die wirklich auch Wachstumspotenzial haben, die vielleicht dann auch Mitarbeitende einstellen etc., da ist es ja oft ein Team. Also ein Team von Leuten mit unterschiedlichen Kompetenzen, dass vielleicht die eine eher technisch versiert ist, der andere eher in Marketing oder umgekehrt. Und da macht aus meiner Sicht Vielfalt immer was aus. Eben wie gesagt, einerseits im Know-how und in den Kompetenzen, aber auch Mann, Frau, Internationalität, Diversity etc. Also das sieht man eigentlich immer dort, wo man Teams hat, die unterschiedlich sind und sich gegenseitig einbringen, weil am Ende hat man ja auch meistens eine Zielgruppe, die nicht nur sehr einseitig ist und dass halt diese Vielfalt auch dazu beiträgt, dass man ein vielseitig erfolgreiches Unternehmen aufbauen kann.
Absolut. So, wir bewegen uns jetzt Richtung Ende des Interviews. Mich würde jetzt nochmal interessieren, welche strategischen Ziele verfolgt Frankfurt, um seine Position als Gründerstadt in den nächsten 5 Jahren auszubauen, um quasi nochmal an den Anfang unseres Gesprächs anzuknüpfen?
Ja, eigentlich ist es das, was Sie vorher auch gesagt haben, dass ein paar Dinge hier zusammengehören. Ja, also wir haben einmal das Thema Image, wo natürlich klar sein muss, Frankfurt ist attraktiv für Gründerinnen und Gründer, um hier ein Startup zu gründen. Frankfurt ist überhaupt eine attraktive Stadt, wo ich arbeiten und leben kann. Das müssen
aber
wir
auch sehr teuer.
Das müssen wir transportieren. Ja, das ist oft so, dass Plätze, die natürlich attraktiv sind, auch einen gewissen Preis haben. Aber wenn ich natürlich dann auch das Potenzial habe und die Kaufkraft der Leute, dann passt es auch wieder gut zusammen. Und das ist hier auch der Fall. Und es geht natürlich auch darum, diese Angebote sichtbar zu machen. Wo bekommt man die Unterstützung, Möglichkeitsräume zu eröffnen? Und auch hier sehen wir die Aufgabe als Wirtschaftsförderung genau da anzusetzen und eben auch Leute zusammenbringen, spannende Köpfe, auch das Matching von erfolgreichen Leuten, die schon erfolgreich sind, Unternehmen, die schon erfolgreich sind, mit anderen, die noch am Anfang stehen. Und das, denke ich, sind viele Themen, die hier zusammenkommen, auch Möglichkeiten zu schaffen, was Räumlichkeiten angeht. Also es ist hier weniger das Thema, dass wir weitere Coworking oder Event Spaces brauchen. Die sind auch immer schön und wichtig, aber da gibt es auch schon sehr viele. Aber wir merken zum Beispiel, dass gerade in dem Startup-Bereich auch das Thema Laborräume, das Thema Werkstattflächen und Ähnliches, dass das auch bedeutend ist. Auch wir haben das Thema Handelsflächen angesprochen, Pop-up, dass hier eben auch bestmögliche Transparenz ist und es einfach ist für jemand, der gründen möchte und sozusagen man dann auch den perfekten Ort für die Gründung findet, weil es gilt ja nicht nur für den Handel, es gilt ja im Prinzip dieses alte Lage, Lage, Lage als drei wichtigsten Dinge nach wie vor, im Handel besonders, aber auch wenn ich Mitarbeitende gewinnen will, ist es nicht ganz unbedeutend, wo sitzt mein Office und wie attraktiv bin ich damit?
Total. Da würde ich ja trotzdem noch mal kurz einhaken, wenn wir schon bei Lage sind und quasi Räumlichkeiten. Mir fällt da auch ein, dass ich tatsächlich auch Beispiele kenne, wo das Thema Räumlichkeiten zum Problem wurde aufgrund von Lärm. Und weil halt, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, dass Erlebnis immer wichtiger wird. Und das bedeutet ja auch, dass da Dinge passieren, dass es vielleicht auch mal lauter zugeht oder ein bisschen wuseliger und chaotischer. Und das scheint ein Thema auch, also ein Problem oder Herausforderungen mit Nachbarschaft und Vermietern zu führen. Haben Sie da irgendwie Ansätze, wie Sie sowas angehen? Weil für den Handel, gerade wenn es in Richtung Erlebnishandel geht, wird es ja immer wichtiger, dass dann halt auch eine gewisse Harmonie zwischen Vermieter, Nachbarschaft und so weiter herrscht.
Da gibt's jetzt kein grundsätzliches Vorgehen, außer dass man natürlich Gebiete hat, in denen manche Dinge erlaubt sind und andere nicht. Es gibt die klassischen Industriegebiete, in denen kann man Lärm und andere Dinge machen, auch mit giftigen Stoffen oder sonst irgendwas. Das spielt jetzt für den Handel keine Rolle. Aber das Thema Logistik, da ist auch die Frage, wie oft kann ich sozusagen Logistik auch anfahren lassen und nicht. Und ein LKW piepst halt, wenn er rückwärts fährt und so weiter. Und wenn ich nebendran wohne, ist das vielleicht nicht immer so schön. Also das heißt, in einem Industriegebiet habe ich sozusagen, da darf ich dann am meisten, dann gibt es Gewerbegebiete, dann gibt es Mischgebiete und dann gibt es halt reine Wohngebiete, jetzt mal vereinfacht gesagt, ja. Und da, auch wenn oft diese, wenn man oft sagt, der Trend geht dahin, dass Wohnen und Arbeiten mehr zusammenkommt, es gibt halt einfach Dinge, da funktioniert das nicht so gut, weil der Lärm halt dann auch stört, wenn ich nachts schlafen will oder ähnliches oder auch, wenn wir, wer möchte, wenn er etwas vielleicht nicht mehr im Studentenalter ist, jetzt unbedingt über einer Kneipe oder einem Restaurant oder im Club wohnen, wahrscheinlich auch nicht alle, ja. Also das heißt, da haben wir einfach manchmal auch auf engem Raum Nutzungskonflikte, aber man muss im Vorfeld sich eben überlegen, was habe ich für einen Lärm, was habe ich für eine Zielgruppe, wo will ich hin, und es gibt Dinge, die sind erlaubt, die sind nicht erlaubt, und an manchen Stellen kann man auch Dinge ermöglichen durch Umnutzungen und Ähnliches. Es ist einfach, glaube ich, hier wichtig, dass wenn ich ein Startup bin oder ein Unternehmen, das mir im Vorfeld Gedanken zu machen, auch gucken, was war da vielleicht vorher drin. Ja, war das jemand, der hatte ähnliche Ansprüche oder ähnliche Lärmthemen wie ich? Und wenn man in der Situation schon drinsteckt, dann muss man halt auch gucken, was kann man, wie kann man moderieren, wie kann man das Thema vielleicht auch auflösen oder verbessern. Also da gibt's aus meiner Sicht nicht dieses Patentrezept, sondern muss man eben immer auch die einzelne individuelle Situation anschauen. Aber grundsätzlich bedeutet natürlich eben Arbeit, Handel, Logistik auch immer manchmal ein bisschen Lärm und Bewegung, Erlebnis. Absolut. Und wir merken alle, wir sind mal in der Phase, wo wir lieber schlafen wollen und unsere Ruhe haben wollen, und an einem anderen Tag oder zu einer anderen Uhrzeit, da wollen wir eben auch gerne mal feiern und auch nicht nur leise sein.
Ja, und ich glaube, man muss es einfach ein Stück weit aushalten, ne? Wenn Wohnen und Arbeiten und alles andere ein bisschen näher zusammenrückt, dann gehört das wahrscheinlich dazu, dass man Menschen aushalten muss. Aber gut, dann nochmal fast zum Schluss. Wenn Sie drei Dinge ändern könnten, damit Gründen in Frankfurt einfacher, zugänglicher und fairer wird, welche wären das?
Also zum einen würde ich natürlich, wir hatten über das Thema Marketing und Kampagne gesprochen, würde ich uns da natürlich ein unendliches Budget einräumen, weil wir einfach wissen, dass man auch beim Thema Marketing sozusagen viel machen kann. Ich würde das mal als ein erstes Thema. Ich sehe eben diesen zweiten Bereich, dass wir Fläche brauchen, auch wo man handwerklich, aber auch Laborräume etc. Und es ist in Frankfurt halt, weil wir auch sehr starke Flächenkonkurrenz haben und auch das Thema Preis, was wir angesprochen haben, gar nicht so leicht, da entsprechende Flächen zu finden. Das heißt, hier wirklich einen guten Standort zu finden Und ansonsten würde ich halt sagen, alle, die in Frankfurt am Flughafen landen oder abfliegen, die bekommen sozusagen von wem auch immer noch mal eine Nacht in Frankfurt geschenkt. Und damit können sie quasi noch mal Frankfurt live erleben und hier eintauchen. Und dann hätte ich quasi so die drei Wünsche, was das Thema Startup und Handel in Frankfurt angeht, bei der guten Fee platziert.
Das sind schon sehr tolle Ideen. Ja. Was war der letzte Laden, bei dem Sie dachten, wow, so geht Gründung im Handel? Am besten natürlich ein Frankfurter Beispiel.
Ja, das ist natürlich so, da gibt's unterschiedliche Läden, wo man auch sozusagen die Positiv- und die Negativbeispiele sieht. Wir gehen jetzt natürlich auf die positiven Beispiele ein. Ich will jetzt auch gar nicht einen einzelnen nennen, wo ich sage, hier den möchte ich hervorheben. Was mich immer beeindruckt ist, wenn man nach wie vor eben diese persönliche, wenn Leute das schaffen, einen noch irgendwie persönlich abzuholen und auch kompetent in ihrem Thema sind. Und das dann aber eben auch schaffen, digital zu vernetzen. So, ich habe jetzt vielleicht das, was, wenn er dann zum Kunden sagt, ich habe das nicht da, aber ich kann Ihnen das besorgen, oder wir können das sozusagen auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Also das finde ich immer sehr spannend, wenn die Läden das quasi super kombinieren können, dass sie eben das, was man gerade braucht, auch einem zur Verfügung stellen. Weil wir merken ja, die Ausstellungsflächen werden eher geringer.
Stimmt, ja.
Und es wird auch nicht einfacher, gutes Personal im Handel zu finden. Aber wenn jemand das einfach lebt und man merkt, der ist in seinem Thema drin, da ist eine Expertin, ein Experte, und da geht man gerne hin, da fühlt man sich wohl, das Thema Atmosphäre, Verbindung der Dinge, dann finde ich das immer sehr beeindruckend.
Ja, und stärkere Individualisierung des Einkaufserlebnisses, ne?
Absolut, ja.
Genau, dann gibt es eine Frage, die wir zum Schluss immer stellen. Die stelle ich Ihnen natürlich jetzt auch. Was haben Sie sich zuletzt beim Shoppen gegönnt? Wann war das vor allem auch?
Tatsächlich war das vor 2 oder 3 Wochen und es waren ein paar neue Schuhe.
Okay, das hören wir öfter, ja. Waren es auch Sneaker?
Nee, es waren tatsächlich Business-Schuhe.
Okay. Also ich hoffe, sie gefallen Ihnen.
Ja, absolut.
Ja, cool. Schön, dann vielen Dank für das Gespräch, Herr Grieb. Es hat Spaß gemacht. Und wir hoffen natürlich jetzt auf super viele Bewerbungen aus dem Handel und sowieso allgemein für den Frankfurter Gründerpreis bis 8. August. Dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Ja, vielen Dank für das gute Gespräch. Und wie gesagt, wir freuen uns auch sehr über die Bewerbungen für den Frankfurter Gründerpreis und für den oder diejenigen, die es nicht selber betrifft, einfach weitersagen. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war Handel Insight, der Insiderblick auf den hessischen Handel. Hier sprechen wir für euch mit Menschen, die den Handel in Hessen prägen und zeigen, was den Handel bewegt. Für mehr News besucht uns auf Instagram, LinkedIn oder hvhessen.de. Ich bin Funda Barkan und Handel Insight ist ein Projekt vom Handelsverband Hessen. Alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes.